Iswas Hase, der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Willens.
Ja, das sind wir.
Jo, moin, moin.
Moin, Giorno. Wir sind mal wieder in der Cucina bei Conny in Hamburg.
Und wir sind nicht alleine.
Wir haben einen sehr, sehr genialen Live-Gast, der uns heute hoffentlich ein bisschen was über die Geschichte des Kochens im Fernsehen erzählen kann. Conny.
Genau, ich freue mich riesig. Johannes B. Kerner ist bei uns.
Danke für die Einladung, meine beiden. Vielen Dank.
Herzlich willkommen.
Und für die freundliche Begrüßung, das ist ja. Eigentlich könnten wir schon Schluss machen. Also für mich hat sich schon gelohnt.
Eigentlich hast du mir auch fast ein bisschen Kochen beigebracht.
Naja.
Nein, wir treffen uns deshalb, weil, und das habe ich heute zum Beispiel auch als erstes erfahren, Conny, wir wissen eigentlich relativ viel voneinander, aber du hast mir gerade erzählt, dass du von Johannes quasi entdeckt wurdest?
Ja, das hört der NDR nicht gerne, aber es war tatsächlich Johannes. Es war in meinem alten Restaurant. Ich hatte noch keine eigene Kochschule und ein Stammgast von mir und guter bekannter Freund von Johannes hat einen Kochkurs nur für Herren ausgerichtet. Die Damen durften hinterher mit den Kindern dazukommen und wir lernten uns kennen. Es war ein unfassbar lustiger Nachmittag. Ja, und da war diese Kerner-Sendung ganz, ganz neu und dann hat Johannes gesagt, sag mal, hast du schon mal gehört, Kerners Köche? Und dann habe ich gesagt, ja, logisch habe ich das gehört. Ja, hast du nicht mal Lust, vorbeizukommen? Und so bin ich dann das erste Mal im Fernsehen gewesen.
Nein, ja. Ich glaube es ja nicht.
Werbung. Wir freuen uns riesig, einen neuen Partner an unserer Seite zu haben. Und ich wette, viele von euch kennen ihn bereits. Es ist Südtirol. Wer schon mal in dieser traumhaften Region Norditaliens war, der weiß, dass es dort nicht nur um wundervolle Landschaften und faszinierende Kultur geht, sondern auch um außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse. Denn Genuss spielt in Südtirol eine ganz besonders große Rolle. Es gibt viele regionale landwirtschaftliche Produkte, die auf diesem kleinen, aber einzigartigen Fleckchen Erde wachsen. Ob frische Äpfel, erlesene Weine oder feine Milchprodukte, sie alle werden vor Ort mit höchsten Qualitätsstandards, jeder Menge Leidenschaft und im Einklang mit der Natur produziert. In Südtirol nennt man das Qualität fürs Leben. Schaut gern doch mal beim nächsten Einkauf, welche Produkte aus Südtirol ihr im Supermarkt findet und gönnt euch ein Stück Südtiroler Genuss. Mehr Infos zu den köstlichen Spezialitäten findet ihr in unseren Shownotes.
Wir haben über die erste Sendung haben wir schon oft gesprochen, aber dieses Entdecktwerden hatten wir noch gar nicht. Johannes, was fandest du denn an Conny außergewöhnlich?
Na, das war außergewöhnlich lebhaft. Also wir kannten uns ja tatsächlich vorher nicht. Es war lebhaft und sie strahlte eine Sicherheit aus, also eine unglaubliche Präsenz und eine Sicherheit, eine Selbstverständlichkeit auch so eine, ich sag mal so, diese angenehme Dosis von Frechheit. Also es war einfach ein schönes Zusammentreffen und man hat sich so gefragt, das ist alles aus dieser kleinen Person da raus. Wo kommt das alles her?
Manchmal ist das ja das Geheimnis, Souveränität bei kompletter Ahnungslosigkeit.
Ja, klar, da könnte ich auch mitreden. Aber das wird möglicherweise schon mal Thema gewesen sein. Ich könnte die Geschichte weitererzählen, weil der erste Satz, den Cornelia in der Sendung gesprochen hat, jemals, also in der Sendung Kerners Köche, war der legendäre Satz, hat mal jemand ein Pflaster, weil sie sich schön, aber amtlich in den Finger geschnitten hat.
Ich weiß sogar noch wie heute, was ich gekocht habe.
Na?
Und warum es passiert ist, ich habe einen Kartoffel-Gurkensalat. Ich war die erste Position, war übrigens die unbeliebteste, die der Vorspeise.
Deshalb mussten die Novizinnen daran.
Ja, genau, ja. Und dann gab es so ein bisschen Räucheraal und den habe ich filetiert. Und der ist ja sehr fettig und bin abgerutscht mit dem Messer.
Ist er abglitscht?
Entschuldigung, hat mal jemand ein Pflaster?
Du, es sind große Karrieren schon gestartet worden durch den Satz, ich habe eine Wassermelone getragen. Wer kennt die nicht aus Dirty Dancing? Insofern... Hat jemand mal ein Pflaster, finde ich durchaus in Ordnung.
Und es hat sich danach ja nicht schlecht entwickelt, wenn ich das mal sagen
kann. Ja,
es ist nicht alles schlecht.
Nein, es gab eine kleine Delle in ihrer Karriere, als sie mich als Klotz am Bein hatte bei der Polettes Kochschule. Aber ansonsten ging es steil bergauf. Also lass uns mal so ein bisschen über die Vergangenheit der Kochshows sprechen. Angefangen hat alles in den 50er Jahren. Da fing man an, im Fernsehen zu kochen, Clemens Wilmroth damals.
Der kein Koch war.
Ja, richtig. Absolut.
Seine Frau hat es gekocht.
Alles. Vollkommen richtig.
Der hat das ja heimlich.
Der war Schauspieler.
Ja, der war Schauspieler. Der war kein schlechter. So gut, dass die Leute geglaubt haben, er sei Koch.
Richtig. Und dann gab es in den 70ern im WDR die Sendung Essen und Trinken mit Max Inninger. Und wahrgenommen habe ich jetzt Kochen im Fernsehen das erste Mal logischerweise mit Alfred Biolek, ne, der vor dir dran war, von 94 bis irgendwie 2007 oder sowas.
Relativ lange gemacht, ja. War ein anderes Konzept. Es gibt noch eine weitere Sendung, die für mich eine gewisse Prägung hat.
Okay.
Und die heißt Lirum Larum Löffelstiel. Das war eine Kinderkochsendung im ZDF. Und dazu gab es auch ein Begleitbuch, das war so ein Ringheft, ich habe es noch zu Hause, Lirum Larum Löffelstiel, und da wurde sowas gemacht wie Rosinenschnecken gebacken oder Spaghetti Napoli, hieß glaube ich damals noch Spaghetti mit Tomatensauce.
Und das heißt, hast du das als Kind geguckt oder warst du da schon?
Das habe ich als Kind geguckt und ich habe habe ich an einem Kochkurs teilgenommen in einer Kirchengemeinde und die haben praktisch einen Kochkurs gemacht anhand dieses Buches von Lirum Larum Löffelstiel. Und da war es immer so, da wurde man als Kind, ich war vielleicht 9 oder sowas, wurde man abgegeben nachmittags und dann wurde unter Anleitung gekocht in dieser Kirchengemeinde. Und am späten Nachmittag um 6 oder 6:30 oder was kamen dann die meistens Mütter dazu und mussten das dann essen.
Werbung. Aus der letzten Folge oder aus den letzten Folgen wisst ihr ja, dass das Deutsche Weininstitut unser aktueller Podcast-Partner ist. Conny und ich sind große Weinnasen. Wir hatten in den letzten Folgen ja mit Armin Diehl und Hendrik Thoma zwei lebende Weinlegenden zu Gast. Das hat richtig Spaß gemacht. Spaß im Glas, wie Hendrik so schön gesagt hat. Spaß machen auch gute deutsche Sekte. So ein kleines Sektchen, Conny, geht doch eigentlich immer, oder?
Geht immer und wir verkaufen uns ja sowieso oft unter Preis und deutscher Sekt, Winzersekt kann wirklich grandios sein.
Genau, es muss nicht immer Champagner sein oder Franziska Korte.
Es ist ja auch wirklich nur auf dieses Gebiet der Champagne begrenzt und wir können auch genauso Sekt herstellen in einer Qualität, die überhaupt sich nicht zu verstecken hat hinter dem Champagner.
Definitiv. Wir sind übrigens Weltmeister beim Sektkonsum und deshalb haben sich Winzersekte als fester Bestandteil im Angebot vieler Weingüter etabliert. Es gibt drei Dinge, die entscheidend sind für gute Sekte. Der Grundwein, die Dosage und natürlich das Know-how des Kellermeisters. Ne? Winzersektmacher sind absolute Könner, die mit ganz viel Liebe, Hingabe, Wissen und hoher Handwerkskunst an ihren Sekten tüfteln. Vom Weinberg über den Sektkeller bis hin zum Etikett, alles hat eine eigene Note und genau das macht Winzersekte so einzigartig. Conny, wie viel vom gelesenen Wein wird denn eigentlich zum Sekt bei uns?
Also ich habe mich ja ein bisschen informiert. Es ist nur 1%.
Echt?
Ist nur 1%.
Das ist ja... Da geht aber noch was, oder?
Hätte ich auch nicht gedacht.
Krass.
Ja.
Wer sein Weinwissen ein bisschen vertiefen will, vielleicht erstmal virtuell, dem kann ich die Webseite deutscheweine.de empfehlen. Oder es gibt auch eine App fürs Smartphone. Da stöbert ihr ruhig mal ein bisschen drin rum, wenn ihr mögt. Bei uns wird es dann in der nächsten Folge um alkoholfreien Wein gehen. Den gibt es selbstverständlich auch in und aus Deutschland. Seid gespannt, freut euch auf großartige Weine aus deutschen Regionen. Qualität, die man schmeckt. Alle Infos findet ihr dazu, wie auch immer, in unseren Shownotes.
Du warst von der Straße weg.
Gut, ich war ganz genau. Ich war für den Moment mal von der Straße weg. Und das hat mich, also es ist meine früheste Erinnerung daran, dass ich mich für Kochen interessiert habe. Insofern ist wollte nur die Reihe ergänzen sozusagen, die du richtigerweise genannt hast und Alfred Biolek, also Alfredissimo, war sicherlich eine ganz prägende Geschichte, wobei es ja, ich sag mal, ein bisschen weniger turbulent war als bei uns später in der Sendung, einfach weil er nur einen Gast hatte und sich diesem Gast gewidmet hat und eigentlich die Lieblingsgerichte des Gastes sozusagen gekocht hat oder die gemeinsam gekocht hat und daraus hat sich dann ein persönliches Gespräch entwickelt. Die Idee der Sendung Alfredissimo war ja, dass man über das Kochen ins Gespräch kommt und dann mehr erfährt von den Leuten, die sich sonst
eher verschlossen zeigen. Und über den guten Rotwein natürlich auch.
Weiß und rot, ganz genau.
Ja, also das war, glaube ich, auch wichtig in dieser Sendung, dass er immer seinen Lieblingswein dabei hatte und da wurde nicht wenig von getrunken.
Und man muss wissen, dass auch mal Vormittag um 11 produziert wurde.
Ja. Und nicht nur eine Sendung.
Es war im Grunde genommen wie bei uns. Wir hatten auch drei am Tag und nach der ersten vormittags auch schon
Und danach haben wir drei Flaschen Wein.
Du hast zwei Jahre vor Ende von Biolek angefangen, 2005, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Ja, aber das war gar nicht, ich war gar nicht in Konkurrenz zu Alfred Biolek. Das ist eine Ikone.
Ja, das meine ich auch gar nicht.
Das Bei uns ist das alles eher zufällig passiert.
Genau, es war, also wenn, es war ein Ableger deiner Talkshow, oder?
Wir hatten die Talkshow, hatte ich ja viermal die Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und, oh Gott, ich fasse es ganz kurz, weil das ist, wer das wirklich Zeit. Interessiert, der kann, ja, aber der kann das nachlesen. Wir hatten eine Sendung, im Grunde genommen ist George Clooney schuld, sagen wir immer, wir hatten eine Sendung vorbereitet, da war uns zugesagt von der Verleihfirma der Cast von Ocean's 11. Von dieser Gauner-Komödie, sage ich mal. Und zwar mit Brad Pitt, mit Matt Damon, mit Julia Roberts und mit George Clooney. Was ja jetzt mal keine schlechte Besetzung
für einen Talkshow. Das ist mal ein Line-Up.
So, haben wir gesagt, ja, das könnten wir uns vorstellen. So, die Geschichte war, wie die Geschichte war. Nämlich Woche vorher hat George Clooney einen Bandscheibenvorfall, sagt man. Matt Damon war auch unpässlich. Julia Roberts reiste gar nicht nach London. zu der Promo, was dann die Reise, Weiterreise nach Hamburg sozusagen ein bisschen schwieriger gestaltete. Und wir haben auf einmal gemerkt, da schwimmt uns eine Sendung weg. Also da muss man ja dann auch so ein bisschen vorplanen, nur noch ein paar Tage hin. Und wir hatten zufällig für den Tag davor eine Sendung geplant mit Fernsehköchen und hatten uns vorgenommen, wir reden einfach mal eine Stunde mit Fernsehköchen, bevorstehendes Weihnachtsfest, und fragen die mal, wie schafft man's, cool, lecker, zeitgemäß, vielleicht sogar gesund zu kochen.
Vielleicht
gesund. Ohne dass es, ja, sonst ja Weihnachten mächtig und was weiß ich so, aber irgendwie easy durch den heiligen Abend und ohne dass Stress in der Familie gibt. Vielleicht sogar, dass alle ein bisschen mitkochen und so. Und das war das Prinzip der Sendung. Und da sollten halt so Menschen wie Johann Lafer und so weiter haben dann darüber berichtet. Und in der Not, und anders kann ich es gar nicht sagen, in der großen Not war dann eine Idee, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn die doch alle da sind, dann lass uns doch einfach mal aus Spaß, jetzt machen wir eine Kochsendung. Jetzt, und dann, die reden da so über das Kochen, dann sollen sie mal ran. Sollen sie das mal beweisen, sozusagen. Und dann sind die alle einen Tag länger geblieben und über Nacht haben wir aus unserem Talkshow-Studio, in dem sonst Helmut Kohl, Bill Clinton und ich sag mal Dieter Bohlen und Verona Feldbusch sich die Klinke in die Hand gegeben haben, haben wir eine Kochshow gemacht. Das war ein Ritt. Da hatten wir noch keine Abwasserleitung. Das war alles noch mit so Bottichen unterm Waschbecken. Also wirklich, wirklich improvisiert. Und das hat Spaß gemacht, mehr kann ich nicht sagen. Wir hatten Publikum, es hat auch dem Publikum Spaß gemacht. Und ich habe in der Sendung einen Satz gesagt, der wirklich verheerend war, auf eine Art und Weise, weil ich gesagt habe, wenn Sie Interesse haben an diesen Rezepten, weiß nicht mehr genau, wann es war, aber es war, sag mal, Anfang Dezember, ja, wenn Sie Interesse haben an diesen Rezepten, und dann habe ich ein Kommunikationsinstrument der späten 70er Jahre. Ich habe, glaube ich, gesagt, senden Sie einen frankierten Rundumschlag. Das ist so eine Kindheitsformulierung, die ich aus der Hitparade kannte. Oder irgendwoher, weiß ich nicht. Senden Sie einen frankierten Rückumschlag ans ZDF. Das habe ich so hingesagt, also wirklich vollkommen unüberlegt.
Schön.
Aber, also das war ja eine Zeit, in der man sozusagen noch nicht so viel Mails geschrieben hat wie heute und auch das Faxgerät noch nicht ganz im Keller
weggeschoben
war.
Aber das Internet gab es schon.
Ja. Und auf jeden Fall, na gut, iPhone kam später erst und so, aber es war noch nicht die Smartphone-Zeit, aber frankierter Rückumschlag war schon ganz schön cringe, würde man heute sagen. Und was passiert ist Folgendes. Einige Zuseher des ZDF hatten offensichtlich Interesse daran. Ich komme also am Montag drauf in die Redaktion und weite Teile meiner Redaktion, sicherlich ein Dutzend junger Menschen, sitzen am Boden, umringt von Umzugskisten. Und ich sage, was macht ihr denn hier? So, ja, das sind die Zusendungen. Aber das ist nur ein Teil der Zusendung, weil der wesentliche Teil, weitere, ich will jetzt nicht lügen, aber 10, 12, 15, 20 dieser Kartons, stehen in Mainz und sind noch gar nicht hergebracht worden. Also wir hatten 16.000 Zuschriften. Und ich weiß, wenn es immer heißt, wir haben waschkörbeweise Post bekommen. Ich kenne sehr kleine Waschkörbe. Ja. Aber in dem Fall war es wirklich, also es war unfassbar. 16.000 oder noch mehr. Wir haben alleine 2.000 Beschwerdebriefe bekommen von Menschen, die geschrieben haben, ich habe Ihnen doch einen Freiumschlag geschenkt, ich habe die Rezepte noch nicht bekommen. Ah. Also sozusagen, ich sag's mal, doppelte Rückläufer. Und dann haben wir gedacht, Moment, also irgendwas scheint da ja dran zu sein. Und dann haben wir es laufen lassen, haben es dann im März oder April nochmal gemacht, zu Ostern, so einen zweiten Testballon. Das war wieder ein wirklicher Erfolg, auch richtig ein Thema. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, man muss dieses Zeichen dann eben auch erkennen. Im Leben habe ich nicht gedacht, dass ich meine Kochsendung moderiere. Ich war ja schon mit Borussia Dortmund bei München überfordert und jetzt auch noch Köche. Ja, so.
Ist auch echt ein krasser Stilmix, ja, ne?
So, und dann auf einmal hatte ich eine Kochsendung. Also Wenn die Formulierung, wie die Jungfrau zum Kinder, einmal zutrifft, dann bei der Entstehung dieser Sendung. Aber, was man sagen darf, ich glaube, alle hatten Spaß. Also sowohl die Köche hatten Spaß. Manche dieser Köche haben mir nachher gesagt, dass weite Teile ihrer Popularität oder Bekanntheit zumindest mal initial mit dieser Sendung zu tun haben. Haben natürlich alle. Cornelia hat ja eine fantastische Entwicklung genommen. Horst Lichter hat eine fantastische Entwicklung genommen. Viele andere auch. Also insofern, das ist schon Eigenleistung. Aber so diese First Appearance war tatsächlich in dieser Sendung. Und es hat Spaß gemacht. Man hat sich gegenseitig respektiert. Es hatte ausreichend Anarchie. Wir haben es auch echt auch mal laufen lassen. Das Publikum war begeistert. Die kamen ja dann irgendwann und brachten Geschirrhandtücher mit, legten sich das auf den Schoß und kamen mit eigenem Besteck. Und wir haben, und ich habe ja am Ende der Sendung, rede ich zu viel?
Nee, überhaupt nicht. Das wollen wir doch. Ja.
Entschuldigung. Am Ende, okay, dann lege ich mich danach ein bisschen hin. Das ist sehr gemütlich, sieht hier aus. Ich habe doch am Ende der Sendung, du wirst dich erinnern, habe ich immer gesagt, so und jetzt alle nach vorne. Jede gute Party endet in der Küche und dann habe ich praktisch das Publikum, das waren immer so 120, 130 Leute, eingeladen, zu uns nach vorne zu kommen. Da ist ja in der Sekunde, wo ich diesen Satz ansetze, ist ein Wettrennen losgegangen. Und die Leute haben wirklich
unfassbar war das,
jede Form von Erziehung vergessen, sind mit Fingern in Töpfe rein. Also wirklich, also dass die Pfannen nicht ausgeleckt haben, war noch das Einzige. Vielleicht ist auch das passiert, weiß ich nicht. Aber es war eine herrliche Atmosphäre und es wurde geklaut, unfassbar. Also wir, normalerweise, heutzutage wird man ja kontrolliert, wenn man irgendwo reingeht. Der Produktionsleiter damals hat gesagt, wir sollten mal so eine Metallkontrolle machen beim Ausgang. Was die Töpfe haben mitgehen lassen und fangen und so weiter.
Weißt du,
das war ein großer Spaß.
Hinterher stand ja richtig Sicherheit, weil wirklich, die waren grenzenlos.
Ja. Ich kann mich noch erinnern, weißt du, wer bei uns immer als Erster in der Tür stand nach der Sendung? Der Regisseur, Volker Weicker. Ja. Volker Weicker hatte nachher sogar einen Löffel umgehängt.
Und da kann ich dir sagen,
Abspann. Das ist auch heute noch so in der Küchenschlacht.
Und ich kann dir sagen, Volker war ja auch oftmals der Regisseur unserer Kochsendung und hat wesentliche, das kann man wohl sagen, wesentliche Anteile auch am Erfolg, weil diese optische Umsetzung, dieser Polecam mit dieser Minikamera in die Töpfe rein und so, das sind schon Sachen, die sozusagen auf Volker Weikers positiven Mist gewachsen sind. Er hatte aber nachher den direkten Zugang zum Moderator und hat über den Knopf im Ohr manchmal Bestellungen aufgegeben. Ja. Das hätten wir hier gerne in der Regie. Und vielleicht noch ein Tellerchen davon. Ich will es jetzt mal nicht übertreiben, aber wir hatten einen direkten Kommunikationsdraht. Und allen Respekt und liebe Grüße, wenn das hört, an Volker. Er hat da sicherlich für die Bildsprache und für diese Lebhaftigkeit und so, da trägt er mit Verantwortung.
Ich glaube, das ist auch ein Geheimnis von diesen Kochshows, die sehr erfolgreich sind, dass es nicht nur dem Publikum Spaß macht, sondern wenn man selber daran beteiligt ist, dass es halt wirklich ein Riesenspaß ist und das transportiert sich halt.
Ich habe gestern hier noch einen Kochkurs gehabt und wir haben gestern wieder so wie oft über diese wunderbare Sendung gesprochen. Das ist immer noch im Kopf der Leute und die haben auch gestern wieder gesagt, unfassbar, dass wir alle freitags um 23 Uhr uns noch hingesetzt haben, um Kerners Küche zu sehen.
Wirst du auch noch oft drauf angesprochen, Johannes?
Ja, also sagen wir oft nicht, aber wenn Leute sich für Essen interessieren und so, dann ist das schon nochmal Thema. Ist natürlich jetzt, es gibt die Sendung ja auch eine ganze Reihe von Jahren nicht mehr. Insofern trifft es sozusagen einen Korridor von Menschen, die altersmäßig einfach da reinpassen.
Ja,
aber
es ist ja schon was dein Profil extrem auch
verrückt
geschärft hat. Also ich werde zum Beispiel immer noch auf dem Tigern-Club angesprochen, obwohl das schon, ich habe 2003 damit aufgehört, aber ich bin immer noch der
vom Tigern-Club. Das ist verrückt. Es hat die Menschen irgendwie berührt. Und wenn einen was berührt, dann lebt das weiter. Das sind bei mir, was weiß ich, natürlich ein paar Sportsendungen einfach aus dieser Zeit, ein paar Talkshows, die hängen bleiben, vielleicht jetzt ein paar Quizsendungen und so weiter. Aber wenn es die Menschen berührt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß. Mich hat zum Beispiel mal der leider zu früh verstorbene damalige Bundesaußenminister Guido Westerwelle angesprochen. Und der hat gesagt, ich muss wirklich mit dir mal ein ernstes Wort reden, weil so geht das nicht. Und ich dachte, um Gottes Willen, wohin geht die Reise jetzt? Und dann sagte er, wir liegen dann freitags abends da im Bett und dann gucken wir die Sendung und dann gehe ich jetzt mal zum Kühlschrank und hau mir noch was rein. Und das tut meiner Figur nicht gut. Und dann habe ich gesagt, Herr Minister, mit allem Respekt, ich bitte um Entschuldigung.
Johannes, jetzt habe ich Bilder im Kopf, die kriege ich nicht mehr
raus. Ja, aber die Geschichte stimmt, deshalb kann ich sie dir erzählen und du musst mit den Bildern leben.
Was macht denn für dich eigentlich gutes Essen aus?
Ganz profan,
ja.
Muss schmecken.
Ja.
Ja,
er muss schmecken. Also es ist nicht die Portionsgröße.
Ja, wenn es schmeckt, ist es auch die Portionsgröße. weil es natürlich so ein, es gibt einen Enttäuschungskorridor, ne? Also zum, ja, ich kann es ja festmachen am Beispiel Weißwurst. Jetzt weiß ich nicht, ob wir, wir müssen ja nicht vegan bleiben. Also ich finde vegane Ernährung toll, ich finde vegetarische Ernährung toll, aber ich esse alle anderen Dinge auch, unter anderem Weißwürste. Und bei Weißwurst kann ich dir sagen, es ist ja immer das Gleiche. Man weiß ja genau, was einen erwartet. Ich gehe mal davon aus, dass die frisch sind und so weiter. Man weiß genau, was einen erwartet und die werden ja immer im Paar serviert. Und das ist für mich ein großes Problem. Zwei sind zu wenig und vier sind zu viel. Das ist mein Weißwurstproblemchen sozusagen. Und deshalb bestelle ich mir immer drei. Ich esse drei Weißwürste. Und das ist genauso dieses, ja, Genuss könnte man sagen, zwei reichen auch oder eine. Aber drei ist eben Genuss, Leidenschaft, Sättigung, weiß nicht, da kommt dann alles zusammen.
Also kam dir dieses Thema Kochshow eigentlich auch ein bisschen entgegen, weil du ein Genießer bist? Oder hattest du gar nicht so viel Gedanken um gutes Essen gemacht?
Ich habe ja immer gern gegessen und sieht das ja. Und ich habe aber auch immer mich für Kochen interessiert. Ich koche auch selber gerne, aber ich bin jetzt nicht irgendwie ein exquisiter Koch. Aber sag mal so, ich habe nicht gedacht, dass mein privates, kann ich sagen Fable, aber mein privates Kochvergnügen, dass das irgendwann mit beruflichen Geschichten zusammenfällt. Es hat mir auch nicht nur Vorteile gebracht. Ich hatte mal, heute bin ich gut befreundet mit ihm, aber ich hatte meine ernste berufliche Auseinandersetzung mit Michael Ballack. Der war damals Kapitän der Nationalmannschaft und ich habe ein Spiel in Wales, in Cardiff, moderiert und er war verletzt und er spielte damals bei Chelsea und ich habe dann im Fernsehen, weil mir gesagt wurde, er sei in London, habe ich gesagt, naja, London, Cardiff, da könnte der Capitano sich mal herbewegen und der Mannschaft beistehen, auch wenn er verletzt ist und nicht spielt. Tatsächlich war er aber gar nicht in London, Fehlinformation, sondern irgendwo in Bayern bei Behandlung bei einem Arzt, Physiotherapeuten. Und dann hat eine große Zeitung, Name ist mir gerade entfallen, ihn drauf angesprochen, da der Kerner hat dich da beschuldigt und so weiter. Und dann hat er den schönen Satz gesagt, der soll sich mal um seine Kochsendung kümmern. Und hat mir sozusagen alle sportjournalistische, allen Credit da weggenommen. Und ja, es gab auch Leute, die das belächelt haben, aber der Erfolg war so bedeutend, dass man, ich sag mal, das Lächeln eher bei uns war.
Also du hattest da auch keine Bedenken mit diesem Genre, weil du warst ja gestandener Sportjournalist, hast, glaube ich, beim SFB in der Masurenallee angefangen.
Ja, und ich hab Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympische Spiele,
genau.
Plus die Talkshow, die ich viermal die Woche hatte. Also ich hatte eine Kochshow nicht auf dem Einkaufszettel.
Das kann man glaube ich sagen. Weil ich weiß
nicht, auf der Liste.
Ich die ganzen Wissenssendungen gemacht und auf einmal fing er an zu kochen. Und alle waren so irritiert und haben gedacht, hä? War das bei dir auch der Fall, diese Wirkung?
Ich selbst war irritiert. Ich war, glaube ich, irritiert. Zum Glück habe ich nie behauptet, dass ich kochen kann. Die Sendung hieß ja auch nicht Kerner kocht. Sie müsste heißen, Kerner kocht nicht, weil Kerner steht nur daneben und guckt, wie andere kochen. Deshalb hieß sie richtigerweise Kerners Köche. Heute würde man gendern und das ein bisschen neutraler machen. Und wir haben immer versucht...
Kerners Frauen, Kochende.
Ja, nee.
Kochende.
KöchInnen, egal. Ja. Auf jeden Fall, wir haben immer tolle Frauen da gehabt auch. Also diese Mischung war, glaube ich,
ja, aber du musst
durchaus zeitgemäß damals. Ja.
Alle Köche, die wir aus dem deutschen Fernsehen kennen, waren in dieser Sendung. Heute geht ein Hensler nicht mehr in die Küchenschlacht und ein Tim Melzer auch nicht. Es waren wirklich alle da.
Plus und Jamie
dann,
Oliver.
Und dann so haben, ja, da haben sich ja auch echte Energien entwickelt. Zum Beispiel unser Freund Alfons Schubeck. Der hat ja am Ende fast alles komplett vorbereitet und hatte einen eigenen Koch für Kerners Köche, der schon mal vorbereitete für sein Gericht, weil es immer perfekt sein musste.
Krass. Ja. Und er konnte dann natürlich... Was weiß ich, aber an der zweiten Station, so praktisch eine zweite Vorspeise oder so ein Zwischengang, hast du 15, 18 Minuten Zeit gehabt, sowas. Mm, ja? Mm. Und das war, er konnte ganz lässig auch immer bei den anderen gucken und so. Ja, Alfons hat zum Beispiel, jetzt kann er sich gerade nicht wehren, aber er hat gesagt und der wird es bestätigen, ohne die Sendung wird mich nördlich von Frankfurt am Main keiner kennen. Und nochmal, die Sendung ist ja vorbei, also die gibt's nicht mehr. Wir reden also über etwas von früher, in der Vergangenheit abgeschlossen und Vorgang, aber es hat großen Spaß gemacht und danke, dass du das sagst, Cornelia. Es gibt, glaube ich, viele, die da bekannt geworden sind. Horst Lichter sagt das auch. Und wann immer wir uns treffen, bedankt er sich, ohne dass ich da Verdienste habe. Er hat es ja gemacht. Ja.
Und ich erinnere mich nicht, dass der einmal was Gutes gekocht hat.
Ja. Ja.
Na, mit Butter.
Schwer.
Mit Butter
kann es war immer schwer.
Es war Butter dabei.
Genau. Ja. Also wir reden definitiv über Fernsehgeschichte. Und Conny, wann hast du das erste Mal so ein bisschen gemerkt, oh Mann, das, was wir da machen, das ist was richtig Großes, das ist was richtig Erfolgreiches und das, da geht was auch mit meiner, also mit deiner Karriere.
Ja gut, also es fing ja eigentlich bei mir erstmal ganz klein an. 2000 habe ich mein erstes Restaurant eröffnet, damals mit Remigio zusammen. Das war schon harte Zeiten, weil das war nicht von Anfang an ausgebucht. Manchmal waren mehr Mitarbeitende da als Gäste. Ende 2002 kam der Stern und das war sozusagen wie der Durchbruch, weil plötzlich waren wir nicht mehr der teure Italiener ohne Stern, sondern der besternte Italiener mit einem sehr guten Preis-Genuss-Verhältnis. Und dadurch kommt natürlich auch viel Presse, weil es wenige Sterneköchin immer noch gibt.
Frau damals.
Genau, da hat so. Sich nicht viel getan. Klar habe ich dann auch mal für ein NDR regional was gemacht, aber das kam auch erst alles nach Kerners Köchen. Und irgendwann war es soweit, dass eben Polettes Kochschule an den Start ging. Und das haben wir am Anfang mit Promis gemacht, die natürlich eigentlich alle gar keinen Bock hatten, irgendwie mit mir zu kochen. Auch keine Ahnung. Also ich erinnere mich zum Beispiel an unseren Freund Delling, wo wir gerade beim Fußball sind. Der
ist ja nicht so talentiert an der Pfanne.
Nicht so talentiert an der Pfanne. Und er ist auch echt geizig. Der schenkte mir in der Sendung ein Glas selbstgemachtes Quittengelee und danach hat es wieder eingesteckt. Ja, also es waren auch sehr, sehr viele lustige Geschichten. Dann brauchte ich einen Kochschüler, dann haben wir gecastet und dann hatten wir einen ganz sympathischen Typ, der aber tatsächlich vegan unterwegs war. Und dann habe ich gesagt, sorry, das geht nicht in einer Kochsendung, vor allen Dingen nicht im NDR Fernsehen, wenn jemand überhaupt kein Fisch, kein Fleisch und auch keine Milchprodukte, Käse und so weiter isst. Ja, und dann haben wir den Hasen gefunden. Dennis war nämlich im Nachbarstudio und so sind wir eigentlich zusammengekommen.
Das stimmt, ja. Auch purer Zufall mit meiner anderen Sendung, Wie Wissen. Wir hatten den gleichen Produktionsleiter und der sagte, geh doch mal rüber, mach doch mal eine Sendung mit dir.
Aber das probier ist doch so, mal aus. So entstehen die Dinge.
Und Wahnsinn, oder?
Ja, das ist absolut. Ich will nur eine Sache, damit das nicht sozusagen falsch hängen bleibt. Es ist ja nicht so, dass wir mit unserer Sendung Cornelias Karriere gemacht haben, sondern im Grunde genommen haben wir das, was sie damals im Restaurant schon gemacht hat, diese Atmosphäre, die sie da geschaffen hat, die auf Wolfgangs Einladung sozusagen ich damals miterleben konnte, die haben wir einfach transportiert in das Studio und sie passte einfach perfekt in das Team und all die Köche, Cornelia und alle anderen Köchinnen und Köche auch, haben ihre eigene Leistung dort, haben sich präsentiert, haben auch die Chance erkannt, was es bedeutet, dabei zu sein und sich dort zu präsentieren und insofern ist das deren Leistung. Wir haben ein Gefäß geboten, in dem das Ganze stattfindet und wir haben irrsinnig viel Spaß gehabt.
Ja, das ist einfach, also das hat für uns alle, was den Bekanntheitsgrad anbelangt, natürlich unwahrscheinlich viel gemacht. Das war die beste Werbung für uns Köche selber, als auch für unsere Restaurants, die dahinter steckten. Also das war schon, ja, es ist einfach Geschichte.
Jetzt bist du einer,
Und ich müsste, wenn du das so, möglicherweise hören das ja Kolleginnen und Kollegen, ich müsste jetzt eine lange Liste von Namen aufzählen und Christian und Markus und Annette und Beke und so, also die wirklich, Volker haben wir ja schon erwähnt, die entscheidend waren für den Erfolg, weil die da mit ihrer Leidenschaft einfach detailverliebt ganz viel reingebracht haben. Ich weiß, dass die immer die Zutaten bestellt haben. Ich glaube, wir waren die besten Kunden beim Frische Paradies zwischendurch. Einmal hatten sie eine Bestellung, hatte Beke oder Annette hatte eine Bestellung und sie sollte von jetzt auf gleich Ziegenhackfleisch, Ziegenhack. Ich sag's aber, wo seid ihr denn falsch abgebogen? Ziegenhack, was läuft denn hier schief? Hat sie aber irgendwo in Lübeck gefunden. Also so das. Das sind so
Wahnsinn.
Mini-Geschichten. Ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Alles gut. Du, lass uns noch ein bisschen auch über deine anderen Genres sprechen, die du bedienst. Du bist ja einer der, würde ich mal sagen, Top-Moderatoren im TV von diesem Land. Du hast Sport, klar, verbindet man mit dir, Quiz inzwischen auch. Gibt es Dinge, die wir nicht wissen? Gibt es Rituale, die du vor solchen Sendungen zum Beispiel pflegst, was ja so mancher macht? Oder bist du einer, der reingeht und sagt, ich meine, klar, vorbereitet bist du immer. Das kann man sich nicht leisten, unvorbereitet reinzugehen. Aber wie gehst du so deine Sendungen an?
Interessant, weil das war, während du die Frage gestellt hast, der erste Gedanke, dass immer Vorbereitung für mich, klar, das ist das, was mir Sicherheit gegeben hat, ist bei Sportsendungen, bei Unterhaltungssendungen eigentlich identisch. Bei der Talkshow auch. Ich habe wahnsinnig viel gelesen. Immer ja, das ist da täglich Brot. Und das hat mir Sicherheit gegeben, so die Standfestigkeit, auch für die Menge an Sendungen. Und mittlerweile hat sich das natürlich so ein bisschen, verschiebt sich das ein bisschen, kommt eine Routine dazu, die aber nicht routiniert gelangweilt ist, sondern die einem eine zusätzliche Sicherheit gibt. Aber auch vor einer Quiz-Champion-Sendung, das ist immerhin eine Samstagabendshow, du weißt, da gucken ein paar Millionen zu, bin ich vor der Aufzeichnung nicht aufgeregt, aber schon stabil angespannt. Also da muss ich mich nicht weiter pushen, da bin ich irgendwie innen heraus schon so gepusht, weil ich dann auch abliefern möchte und ordentliche Unterhaltung bieten möchte. Mhm. Ja? Die muss ja nicht platt oder doof sein, aber sie soll allen Spaß machen.
Wer so viele Sendungen moderiert, der verbindet ja mit jeder Sendung auch so eine bestimmte Lebenszeit, glaube ich. Und da würde mich mal interessieren, welche hast du als besonders glücklich empfunden um die Sendung rum, nicht die Sendung selber? Also wo waren die Konstellationen so, es kann das Hotel sein, wo du immer warst, es kann die Stadt sein, wo du immer warst. Also wo hast du dich auch außerhalb der Sendung richtig wohl gefühlt, zu welcher Zeit?
Interessant. Interessante Frage.
Ja, weil ich es ja selber von mir kenne.
Das, wie sage ich das? Ich wollte, also sagen wir so, ich wollte immer Sportreporter werden. Das war mein Berufswunsch. Ich wusste am Ende meiner Schulzeit, was ich werden will. Und zwar am Ende meiner Grundschulzeit. Und das ist kein Spruch. Ich, mit 10, 11 habe ich immer schon, wenn wir gegen die Mülltonnen Fußball gespielt haben, habe ich mitkommentiert. Das hat manchmal meine Kumpels genervt. Ich habe wirklich immer, also ich wollte unbedingt. Und für mich war dieses, wow, das waren für mich, ich will die Namen jetzt nicht alle aufzählen, aber die Sportschau-Moderatoren von damals und Sportstudio-Moderatoren, das waren meine Helden. Und ich wollte das unbedingt auch machen. Und ich weiß, ich bin ja dann zu der RAN-Redaktion dazugekommen. Das war eine sehr moderne damals Präsentation der Fußball-Bundesliga, Reinhold Beckmanns große, große Idee. Und die Sendung habe ich ja von Anfang an präsentiert mit zwei anderen zusammen, also mit Reinhold und mit Jörg und Horra im Wechsel. Und als ich zum ersten Mal diese Samstagssendung, das ist ja so das, was man die Sportschau nennt, also Samstags-Bundesliga, das war am 6. März 1993, da habe ich zum ersten Mal die Samstagssendung moderiert. Und das war sozusagen mein berufliches Ziel. Das wollte ich einmal. Und interessanterweise war das ein super Kollegenkreis, nette Leute, ambitionierte, wilde, jung. Es war eine herrliche Zeit. Und ich hatte mein Ziel erreicht und die Sendung ist vorbei. Es ist, was weiß ich, 7:50 oder so. Und es gibt eine kurze Flurschelte, also so eine Mini-Kritik. Anschließend stehen alle zusammen. Und dann gehen alle in alle Himmelsrichtungen. Weil die Sendung machten im Hintergrund, für die war das nicht die erste Samstagssendung. Weil die haben das schon oft gemacht. Für mich war es halt die erste Samstagssendung. Das fand da aber gar keine besondere Beachtung. Weil war halt eine normale Sendung. Aber für mich war es speziell. Und dann bin ich danach essen gegangen. Wir haben im Studio Hamburg produziert und schräg gegenüber vom Studio Hamburg gab es einen Italiener. Bin neulich vorbeigefahren, ist jetzt glaube ich ein Grieche. Damals war es ein Italiener. Und bin da rein und habe eine Pizza gegessen mit Thunfisch und Zwiebeln. Und habe mich auf eine Art und Weise glücklich gefühlt, weil das war ja mein Lebensziel, aber auch einsam. Ich war da alleine. Ich war alleine essen. Und genau in diesem Spannungsfeld zwischen großem Glücksempfinden, weil man etwas erreicht hat, was man immer wollte, und ganz vielen Fragezeichen. Ich neige null zu Depressionen, also so, ja. Aber es gibt dann schon so Momente, wo du einfach mal, wow, so ist das, so fühlt sich das also an. In diesem Spannungsfeld habe ich mich hin und wieder bewegt, auch bei anderen Sendungen. Als zum ersten Mal Bundeskanzler Kohl in der Sendung war oder so, habe ich auch danach da gesessen und habe gedacht, ey, das jetzt war der Digga da. Das war der unfassbar verrückt. Ja, so. Oder Bill Clinton oder sowas, wo man echt darauf hinarbeitet, dass man die mal vor die Flinte bekommt. Und ja, so ist das, so fühlt sich das an.
Und dann waren die da und man sitzt letztendlich doch beim Italiener einsam bei seiner Pizza.
Das ist ein krasser Kontrast. Ich bin nicht jedes Mal alleine Pizza gegangen. Aber ja, es ist dann.
Gab es solche Momente bei dir auch, Conny? Wo du was Großes erreicht hast und dann mit dir alleine warst?
Das ist ja nicht was, also Entschuldigung, ist ja nicht was wirklich Großes. Ich habe ja nichts erfunden oder so. Aber für mich war es individuell in dem Moment einfach.
Jeder hat ja seinen eigenen Horizont. Und für sich und seinen Horizont ist das halt das, wovon man immer geträumt hat.
Ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied, dass ich in der Gastronomie bin, da bist du halt nie alleine. Also ich sag mal, mein mitgrößtes Moment nach der Geburt meiner Tochter war natürlich, als ich erfahren habe, dass ich meinen ersten Michelin-Stern bekommen habe. Und es war eine unglaubliche Stimmung, das Restaurant war voll, ich hatte einen Wasserschaden in der Küche, war sehr, sehr schön. Wir standen eigentlich im eigenen Wasser, haben gekocht, waren aber überglücklich und dann kamen hinterher meine ganzen Kollegen, Freunde aus Hamburg und wir haben eine Riesenparty gemacht. Also ich bin halt immer, wenn so besondere Momente da gewesen sind, nie allein gewesen. Liegt aber ein bisschen an meinem Job.
Naja, ist man beim Fernsehen ja eigentlich auch nicht allein. Das ist ja keine One-Man-Show, das hast du ja auch schon erwähnt. Das ist ja immer ein großes Team dahinter. Aber trotzdem gibt es ja so Momente, da ist man dann doch, gerade als Protagonist irgendwie, auf weiter Flur.
Nochmal, ich nehme mich da gar nicht wichtig. Da müssen Zahnräder ineinander. Es geht nicht ohne Licht, nicht ohne Ton. Es geht bei großen Shows nicht ohne Protagonisten. Manche, die singen, manche, die quizzen. Also manche nie alleine. Und trotzdem gibt es danach so einen Moment, wo du einfach in deiner Garderobe gehst und wo du, ja, was weiß ich denn, also hast du 3 Stunden produziert, dann musst du einmal dahin gehen, wo auch der Kaiser zu Fuß hingeht und dann machst du die Krawatte ab oder das Hemd auf und dann stehst du da in der Unterbux und dann ist aber auch schnell wieder ganz normal alles. Mhm. Sind Momente, die können, schwierig ist das falsche Wort, die können komisch sein. Ich mag's eigentlich ganz gerne, weil man dann nach all dem Licht und nach all der Lautstärke und nach dem Applaus und so weiter, dann auch ganz schnell wieder sehr festen Boden unter den Füßen hat und sozusagen die Tatsachen kennt. Ich nehme Herz für Kinder als Beispiel. Hm? Ja, da machst du immer Anfang Dezember, große Gala, wahnsinnig viele Menschen, irrsinnig aufwendig und es macht Riesenspaß, das mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen zu domptieren. Du machst den ganzen Kladderadatsch am Nachmittag schon mal, Generalprobe, so 14:30 bis 17:30. Dann abends die Live-Sendung 2015 bis was auch immer, für nach 11, halb 12, so in der Größenordnung. Da bist du auch körperlich einfach echt mal wirklich reif. Also dann bist du platt. Allein vom Rumgehen, vom Stehen, vom Konzentrieren, wenn ich da ein Glas Champagner trinke danach oder Wein, bin ich dun. Das geht sowas von unmittelbar in die Blutbahn. Das ist unfassbar, ja, weil man einfach so platt ist. Aber es ist auch schön, man hat was geleistet. Man kann dann später dann mit den Kolleginnen und Kollegen, weil man es ja gemeinsam geschafft hat, hoffentlich was feiern, wenn alles geklappt hat und so. Aber es gibt eben diesen kleinen Moment, wo man sehr geerdet wird und es ist auch gut, dass es den gibt.
Jetzt haben wir den schönen, den glücklichen, einsamen Moment gerade thematisiert. Aber es gibt ja sicherlich auch mal Momente, wo du echt denkst, Mist, das war jetzt echt nix. Mhm. Und wo du auch dann vielleicht allein in der Garderobe sitzt oder in der Pizzeria oder wo auch immer. Gab es so Momente, wo du echt gezweifelt hast, ob das das Richtige für dich ist, ob du das dein ganzes Leben lang machen möchtest oder hast du das nie in Zweifel gezogen?
Was den Job angeht? Nein, gab's nicht. Also beim Job habe ich immer gedacht, das ist, ich habe ja auch nie einen Beruf ausgeübt, sondern immer nur ein Hobby. Das ist, ist kein Spruch. Also ich liebe das. Ich liebe zu arbeiten. Ich mag das, Fernsehsendung zu präsentieren. Ich mag mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten und so weiter. Nein, ich habe mal berufliche Fehlentscheidungen getroffen. Und da bist du dann auch mal alleine. Das gibt's. Also es ist bei mir ja auch nicht immer steil nach oben gegangen, sondern in Wellenbewegungen hat sich das entwickelt. aber insgesamt bin ich sehr froh, wie es gelaufen ist. Aber klar, gibt's dann Momente, wenn man ein Stock im Getriebe ist, dann sitzt du da und denkst,
und dann?
Ob das jetzt cool war? Ja, also erstmal habe ich eine gewisse Resilienz. Ich kann ein bisschen was aushalten.
Ganz
auch
wichtig.
Eine Widerstandsfähigkeit und auch eine, ich kann mich auch aufbauen. Also ich neige nicht dazu, irgendwie Kopf in den Sand, sondern schüttel mich dann, checke, wie machen wir jetzt weiter und bitte und next. So, ja. Aber na klar, gibt es auch Momente, wo du mal durchatmest und denkst, das hatten wir uns anders vorgestellt. Aber so, ich sag mal, das waren eher wirklich berufliche Entscheidungen, die ich gefällt habe, als jetzt konkrete Situationen in Sendungen. Wenn da mal was nicht klappt in der Sendung und gerade in unserer Kochsendung,
das ist manchmal der Fall gewesen.
Ab und zu. Da habe ich immer gedacht, okay, das ist die Herausforderung. Und da weiß ich natürlich auch oder bin da erfahren genug, dass ich weiß, dass das einfach Momente sind, die Zuschauer natürlich lieben. Wenn was runterfällt, wenn was kleckert, wenn die Kamera beschlägt.
Ich erinnere mich noch sehr gerne. Johann war ja oft auf dem Dessertposten, kann er einfach ganz gut. Mhm. Und Johann verwechselte Salz und Zucker. Und dann saßen 2 zuckersüße Mädels im Publikum. Mhm. Und die wohnten gleich um die Ecke. Roter Baum haben wir damals aufgezeigt. Und dann haben die neue Eier gebracht.
Oh Gott, wie süß.
Sein Soufflé oder was auch immer er da gemacht hat, nochmal neu machen konnte.
Ja, manchmal haben wir live gesendet. Ja. Ja, und das haben wir dann natürlich mit diesem Live-Ding auch gespielt. und haben dann, was weiß ich, so Challenges. Dann kamen auch Leute aus der Umgebung. Ja. Also es dauerte 5 Minuten, dann kamen die ersten und brachten die Zutaten.
Geil, großartig.
Aber er hat mal Salz und Zucker verwechselt, das war schon krass.
Ja. Ja. Mhm. Gibt es sonst irgendeine fiese Panne, an die du dich besonders amüsiert erinnerst?
Ja, ich glaube, Horst hat mal das Kassler Roh auf Sauerkraut gelegt. Kann man machen. Dauert dann halt ein bisschen länger. Aber es ist ein bisschen gewundert, dass das noch gar nicht so durch war. Ja, kann man machen, wie gesagt. Aber er hat das immer mit einem Pfund Butter gerettet. Ja. Nee, und ich habe selbst natürlich auch viel gelernt. Klar, passieren da Pannen. Aber das ist ja auch das, was die Leute sehen wollten, wie dann jemand damit umgeht, und zwar nicht nur mit dem Schnitt im Finger und dem Pflaster, sondern damit umgeht, dass irgendwas nicht da ist, es fehlt eine Zutat und wir müssen es retten, und Cornelia sagte dann zu Zachal oder zu Tim Melzer oder so, kann ich mal von dir das benutzen und das. Man half sich auch gegenseitig. Also die Grundatmosphäre von in der Küche geht's nur miteinander und nicht gegeneinander, die war in der Sendung schon auch drin. Bei aller, wie soll ich sagen, klaren Abgrenzung. Also es hat schon jeder auch geguckt, dass seins schmeckt. Weil das Prinzip war ja, dass, ich sag mal, Cornelia wird fertig, 12 Minuten für eine Vorspeise. Das ist ja als erstmal der kritischen Jury Deutschlands unterzogen worden, nämlich den anderen Köchen. Also sind alle zusammengekommen, dann hat sie irgendwas, ich sag jetzt mal, einen Brotsalat gemacht, ja, oder also irgendwas, was schnell geht, aber es musste dann einfach zack, geil gewürzt sein, sonst bist du weg. Und sie hat ja nur einmal diese Situation dann gehabt, dass sie bewertet wird. Ja, und dann kommen die da hinten, die Großkopf hatten. Ja, und das sind ja alles nicht irgendeine Würstchen, sondern das sind ja alles Leute, die einfach bombig kochen können. Und die sagen dann, ja, und wir haben immer gesagt, sagt, wie es ist. Wenn es nicht schmeckt, müsst ihr es auch sagen. Druckst man erst so ein bisschen rum, aber irgendwann war die Atmosphäre so, dass das schon...
Das auch alle immer ehrlicher
im Laufe der Jahre. Ist so, ja, ist ja. So, ne? Am Anfang hat man gesagt, interessant. Ja. Ja? Was die schärfste Kritik war.
Und,
ja?
Und was ich auch wirklich nie vergessen werde, es war einmal und nie wieder, war mein alter Chef Heinz Winkler da. Und ich wurde extra so an die Dessertposition geschoben, damit ich ihm ein bisschen assistieren kann. Es dauert aber keine 3 Minuten und ich fühlte mich wieder wirklich wie Azubine bei Heinz Winkler. Und Heinz, Kruzifix, Conny, hol den Fisch aus dem Ofen, Conny. Und da habe ich zu Ralf Zacherl, der war schon fertig mit Vorspeise, der Ralf, mach mal mein Dessert fertig, ich bin hier gerade wieder so wie früher in der Ausbildung. Ich bin Auszubildende.
Wie ist das eigentlich, Conny? Also inzwischen haben wir ja in der heutigen Zeit gelernt, dass TV-Köchinnen und Köche richtige Stars sind. Damals war man am Anfang der Sendung vielleicht das noch nicht so gewohnt. Wie hat eigentlich der Rest der Branche auf euch geschaut, die jetzt so steil Karriere machten, also zumindest TV-Karriere, und plötzlich auch so bekannt waren und dementsprechend natürlich auch sich und ihre Läden gut verkaufen konnten?
Also am Anfang wurde man schon eher dafür kritisiert, dass man als Sternekoch in eine Kochsendung ging. Aber dann hat sich doch irgendwie herausgestellt, dass das doch ganz schön gut war. Und dass das natürlich auch all diesen Köchen sehr gut getan hat, vor allen Dingen auch wirtschaftlich für ihr Restaurant und für vielleicht mögliche Kochbücher und so weiter. Und viele Köche haben ja auch nicht so dieses Talent, die können großartig kochen, aber können nicht auch zusammenhängende Sätze sprechen. Und deswegen waren da einfach schon ein paar ausgeschlossen. Und wenn sie dann aber gefragt wurden, obwohl sie vorher kritisiert haben, dann waren sie schon ziemlich schnell gerne dabei. Also ein Heinz Winkler hätte ich mir auch ehrlich gesagt nie vorstellen können in einer solchen Sendung.
Wohlfahrt kam nie.
Nee, das stimmt.
Wohlfahrt kam genau, wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen. Gab es Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, never ever, egal ob das jetzt meinen Umsatz steigert oder was auch immer, meine Bekanntheit. Ja?
Also Wohlfahrt ist zum Beispiel, Harald Wohlfahrt, Traube Thonbach. Damals, jetzt aber damals, und zwar über Jahre stabil 3 Sterne, ne? Also galt ja eine Zeit lang als der beste Koch, oder?
Ja, doch.
Außergewöhnlich, ich hatte ihn auch kennengelernt, ich war dort.
Ich glaube, Eckhard Witzigmann war mal da.
Bin ich nicht ganz sicher, aber glaube ich, auf jeden Fall auch. Und dann,
der alte Käfer war mal im Publikum.
Was ist mit Bergisch Gladbach? Überlege jetzt gerade.
Dieter Müller
war auch mal da, weiß ich noch, weil er auf einem Ohr nicht so gut hört. Ja,
genau. Musste
man von der anderen Seite. Ja, Dieter Müller
war. Auf der anderen Seite stehen?
Ja, naja, klar, ist doch völlig normal. Ja, ja. Nein, ganz, ganz toll. Und der wollte auch das ordentlich machen. Ich glaube, er hatte 2 Sterne damals, wenn ich es richtig habe. Da in Benzberg,
heißt, ne?
So, Schlosshotel Benzberg. Und Wohlfahrt wollte nicht. Weil er hat auch wirklich gesagt, ich bin nicht der Typ dafür. Mhm. Ist das so ein hatte was Introvertiertes, aber ich habe oft ein paar Mal das gegessen, was er gekocht hat, und da muss ich schon sagen, wow.
Nicht schlecht.
Wow. Ja.
Kann man nicht anders sagen. Handwerk schon ganz
das gut. Ist, ja, das, genau. Ja. Was, weiß, was er da macht. Mhm.
Stichwort Handwerk. Jetzt bist du heute in einer Sendung zu Gast, wo du nicht der Frager bist, sondern der Befragte. Fühlst du dich in so einer Situation wohl?
Sonst würde ich nicht kommen. Ich mache das, weil ich eine schöne Einladung von Cornelia bekommen habe. Und zwar nicht zum Essen, sondern zu dem Podcast. Und gesagt habe, ich mach das gerne mal mit. Ja, ich muss das ja nicht machen, aber ich fühle mich auch
nicht... Du machst das auch wirklich nicht häufig, ne?
Nee. Also, ich mache es wirklich ganz ausgesucht.
Also, deswegen ehrt uns das natürlich
sehr. Wo ich Lust habe hinzugehen, dann machen wir das mal. Ich habe anfangs diese ganze Podcasterie so ein bisschen, Fehleinschätzung weiß ich heute, aber so ein bisschen, weiß nicht, wir haben so eine Talk-Radio-Tradition gar nicht und was soll man da eigentlich erzählen? Und jetzt ertappe ich mich doch dabei, dass ich selbst oft und viel Podcast höre, beim Sport meistens. Und deshalb gehe ich auch hier und da mal hin, aber da, wo ich Lust drauf habe, was mich interessiert.
Genau, ja. Auf das Thema will ich nämlich jetzt hinaus. Ich kam auf das Thema, weil ich mir die Folge angehört habe, wo du bei Kurt Krömer zu Gast warst. Und das ist ja eine Show, wo der Gastgeber nicht weiß, wer als Gast kommt. Und ich habe das gerade auch von dir nochmal bestätigt bekommen vor dem Podcast, dass das wirklich auch so ist, dass es kein Fake ist. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, haben sich die Rollen so ein bisschen vertauscht. Da fingst du nämlich wieder an, ein bisschen zu moderieren und zu fragen.
Ja?
Ja, fand ich beim Hören so.
Ganz persönlicher Eindruck. Kann ich vermutlich nicht ablegen.
Das hast du hier aber noch nicht gemacht, das finde ich ganz gut. Aber wie oft hat man dir schon einen Podcast angeboten, beziehungsweise dich danach gefragt, ob du nicht einen gerne machen würdest?
Oh, ist schon vorgekommen.
Das dachte ich
mir. Ist schon vorgekommen. Und gab es auch mal Überlegungen, dann überlegt mit wem und so weiter. Und hat sich aber dann nicht oder noch nicht ergeben. Mal gucken. Ich wehre mich gar nicht dagegen, weil ich die Unterhaltungsform in beider Bedeutung des Wortes interessant finde und natürlich insbesondere auch die Möglichkeit, das so easy zu produzieren. Das kannst du weltweit von egal von wo und schön ist natürlich, wenn man nebeneinander sitzt, aber es wäre auch denkbar, dass wir in unterschiedlichen Städten, Ländern oder wie auch immer sind. Das interessiert mich schon. Und ich nutze es immer mehr und deshalb ist es immer mehr Teil meines Lebens. Aber nochmal, ich werde jetzt kein Podcast-Tourist, sondern
deswegen bleibt eine Ausnahme. Kein Aufruf für viele andere Sachen.
Vielen Dank, dass du
das bleibt eine Ausnahme.
Uns das Vertrauen geschenkt hast. Ich habe, also es ist zum einen besser, wenn zumindest zwei Leute in einem Raum sind, haben wir auch schon festgestellt, als wären wir jetzt nur irgendwie zusammengeschaltet. Die Königsdisziplin ist es natürlich, wenn wir Live-Gäste haben, das ist immer doppelt schön. Welches Thema, weil du bist ja auch eigentlich ein alter Radiomann, du hast ja Radio.
Alt würde ich natürlich. Langjährig.
Erfahrener Radiomann. Du hast Radioblut in dir. Und das ist halt auch das, was, finde ich, am Podcast wieder so reizvoll ist. Wer mal Radio gemacht hat, dann lange Zeit viel Fernsehen gemacht hat, der leckt da schon schnell Blut. Welches Genre könntest du dir gut vorstellen, wenn du mal einen machen solltest? Wäre es Sport? Quiz-Podcaste kenne ich jetzt nicht. Oder wäre es Talk? Oder was wäre es?
Da hast du wirklich drei wesentliche Dinge genannt. Nämlich erstens Sport, würde mich natürlich interessieren, kommt ein bisschen drauf an, wer dann der Spielpartner wäre. Glaube ich auch, kann ich was beitragen, einfach durch die Langjährigkeit und durch die emotionale Nähe. Ich liebe Sport einfach. Das zweite, was du genannt hast, war Quiz. Das ist nicht uninteressant. Es gibt keinen, also keinen, den ich jetzt kenne oder der groß aufploppt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das reizvoll wäre. Dann habe ich mal gedacht, müsste man nicht so einen Podcast-Podcast machen? Also so ein Podcast, in dem einfach die Top 10 oder Top 20 der Woche, die hört man sich alle an und macht dann so Extrakte daraus. Also bespricht praktisch auf der zweiten Ebene.
Wie eine Ranking-Show im Fernsehen.
Ja, ein bisschen wie eine Ranking-Show, aber dann muss ich mir jetzt nicht das ganze fest und flauschig da anhören, sondern eben die zwei knusprigen Momente. Bei Gemischtes Hack wäre es schwierig, weil da gibt es mehr als zwei knusprige Momente. Oder Kaulitz-Brüder oder keine Ahnung, was so diese, einfach durchhören und sagen, pass mal auf, ich mache euch kompakt 45 Minuten, müsst ihr das ganze andere ja nicht hören, mache ich euch zusammen. Würden die natürlich nicht so cool finden. Weiß auch nicht, wie es Hörerinnen und Hörer finden. War nur mal so eine splinige Idee. Talk ist das ja sowieso dann immer bei einem Podcast. Und da würde mich zum Beispiel, Politik würde mich auch interessieren. Bin total politischer Mensch und könnte mit meinem Zugang da möglicherweise andere noch begeistern. Aber es muss auch alles nicht sein. Also ich bin jetzt nicht getrieben davon, ich muss jetzt einen Podcast machen oder so. Lass mal gucken, was das Leben noch so bringt. Und wenn ein Podcast dabei ist, dann werde ich mich nicht mit Händen und Füßen wehren, aber auch nicht um jeden Preis einen machen.
Nun ist ja Doppelmoderation auch immer was total Interessantes, zumindest wenn man einen tollen Partner oder eine Partnerin hat, wie ich glücklicherweise die Conny. Wenn du dir einen wünschen oder eine wünschen dürftest, mit wem würdest du gerne nochmal zusammen doppelmoderieren? Du bist ja in erster Linie bist ja alleine unterwegs im Fernsehen, ne?
Hab auch schon Doppelmoderation natürlich gemacht.
Ja, klar. Aber
da hat mir immer gefallen, dieses, und bei mir war das meistens so, dass das ein total kollegiales Miteinander war. Unter großem Druck einfach die Sache in den Vordergrund stellen und dann gemeinsam sicher moderieren. Ich habe mal eine Sendung gemacht mit Steffen Seibert zusammen, der später Regierungssprecher von Angela Merkel war und heute deutscher Botschafter in Tel Aviv ist. Das war nach dieser Tsunami-Katastrophe in Asien. Da haben wir dann wirklich aus dem Boden gestampft, eine Spendensendung und haben, ja, da wurden uns die Teile so zugeschoben, das machst du, das machst du, das machst du. Und es war auf Zuruf, er war damals heute Moderator, also Nachrichtenmoderator im ZDF. Und ich kam von der Unterhaltungsseite und das haben wir in großer Professionalität und auch mit großer Kollegialität gemacht. Und das hat totalen Spaß gemacht. Und es war ein riesengroßer Druck, der auf der Sendung lastete, aber eben am Ende ein riesengroßer gemeinsamer Erfolg und das war ganz toll. Ja. Ich habe auch mit Frauen moderiert und das hat mir auch irrsinnigen Spaß gemacht. Immer da, wo handwerkliche Fähigkeiten, große Kollegialität, gegenseitiger Respekt zusammenkommen, da funktioniert das gut. Also ich habe mit Kate Abdo, das ist eine internationale Fußballmoderatorin, mittlerweile wirklich weltweit bekannt, eine große Show moderiert. Ich habe mit Katrin Müller-Hohenstein von Olympia moderiert und so weiter und so fort. Hat mir alles Riesenspaß gemacht. Ich glaube, sagen zu können, dass ich ein einigermaßener Teamplayer bin.
Was macht für dich denn eine gute Moderation aus? Du guckst ja berufsmäßig sicherlich auch viel Fernsehen.
Klar. Ich sehe auch Moderatoren, die nicht moderieren können. Das gibt's auch. Ja. Aber
ich sehe auch Köche, die nicht kochen können.
Zapperlot. Ja. Ich sag mal so, moderieren ist keine Kunst. Das heißt aber nicht, dass es leicht ist. Moderieren ist ein Handwerk oder ein Mundwerk. Aber es gibt ein paar Sachen, finde ich immer, die man machen kann. Ich empfinde mich auch gar nicht als Künstler oder ich habe nichts Starmäßiges oder so. Ich bin ein Handwerker. Ich kann mir Sachverhalte drauf schaffen und dann versuchen, durch meine Art und Weise, die so zu präsentieren, dass sie andere interessieren. Das ist immer der Versuch. Und manchmal klappt's. Aber es ist ein Handwerk. Und das ist für mich eine ganz wichtige Herangehensweise an den Beruf oder an die Art und Weise, wie ich meinen Beruf ausübe. Es ist ein Handwerk und ich arbeite im Team mit anderen Leuten und gemeinsam stellen wir ein Produkt her. Ich bin kein Tischler, ich kann keinen Tisch herstellen und ich kann keine Fenster einbauen und ich kann auch nur schäbig kochen oder nicht so dolle kochen, aber ich mach's gern. Aber das Handwerk des Moderierens, wann redest du, wann hältst du den Mund, wann lässt du andere reden und so weiter, wie bringst du Menschen miteinander ins Gespräch, das habe ich halt gelernt und das mag ich gerne und ich sag mal, da habe ich einen Gesellenbrief.
Ja. Warum? Na, Meister, würde ich schon sagen. Ja, Meister, würde ich schon sagen.
Auf jeden Fall kriegst du das Diplom heute von uns. Super. Du hast gerade richtig gesagt, Moderatoren in Deutschland sind ja also nicht wirklich Stars. Gut, sie sind auch bekannt, aber das unterscheidet uns ja zum Beispiel zu anderen Ländern, ne?
Es gibt bei uns sicherlich auch
zum Beispiel. Das sind ja richtige Stars.
Es gibt bei uns auch Moderatoren, die eher einen Star-Appeal haben. Das gibt es bestimmt. Ich gehöre halt einfach nicht dazu. Habe ja eine starke journalistische Prägung durch diese sportjournalistische Sache, durch die langjährige Talkshow und so weiter. Aber ich empfinde mich zumindest nicht so. Das ist eine Grundhaltung.
Wie siehst du die Zukunft auf diesem Feld in deinem Beruf? Also die Entwicklung im linearen Fernsehen kennen wir ja alle. Es wird gekürzt, es wird immer weniger produziert. Es wird der Staatsvertrag diskutiert. Viele Moderatoren versuchen im Netz ihr Glück. Also wie ist es um die Zukunft deiner Profession gestellt? Was denkst du?
Das ist ja natürlich, also da können wir jetzt stundenlang drüber reden. Und da gibt es auch sicherlich Leute, die noch mehr im Thema sind, gerade weil du Staatsvertrag angesprochen hast. Ich bin ein großer Fan des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, auch des dualen Rundfunks. Also ich habe nichts gegen das Privatfernsehen. Aber ich glaube, dass es für uns toll, gut ist, für unsere Gesellschaft, auch für den Bestand unserer Demokratie, dass wir stabile öffentlich-rechtliche Informationsquellen haben. Und ich finde das ganz gleich, ob ARD, ZDF, dass in den krisenhaften Situationen, die es leider so häufig gibt zurzeit in der Welt, dass wir da echt gut fundiert und sachgemäß informiert werden. Insofern, das mal vorweggeschickt. Ich glaube, dass es ein Bewegtbild immer geben wird. Es wird also immer ein Kuchen sein, wie die Stückchen geschnitten werden, wie groß, wie klein die sind, wie die wirtschaftlich ausgestattet sind praktisch und auf welchem Vertriebsweg sie zu uns kommen. Das kann ich natürlich nicht sagen. Ich glaube, dass wir nicht eine YouTubisierung des Lebens haben werden. Es gibt junge Leute, die wahnsinnig kurze Schnipsel, ganz gleich ob TikTok oder auf anderen Plattformen sehen. Wir haben Sportrechteanbieter, was weiß ich, Sky, die ja nicht nur Sport machen, sondern viele andere Sachen auch, DAZN. Es gibt aber Anbieter, die bei uns noch gar nicht so, Rakuten und Hulu und so weiter, die bei uns noch gar nicht so präsent sind, die aber sicherlich präsent werden. Dazu Disney und Amazon und die haben alle ihre Geschäftsmodelle, ja. Amazon, wie wir wissen, verkauft ja in der Hauptsache, ich sag mal, Bücher und Dinge des täglichen Lebens, haben aber eben Zugang zu 13, 14, 15 Millionen Menschen. Und deshalb war Amazon Prime Video irgendwann meine Idee. Wenn Champions League jetzt gemacht wird und ihr sagt, Moment, ich habe doch neulich dieses Prime, da habe ich, weil ich den Kühlschrank schneller haben wollte, habe ich das doch abgeschlossen. Jetzt kann ich also auch Borussia Dortmund gucken, das ist ja interessant. Ja, so, also das verändert sich alles ein bisschen. Und ich glaube aber trotzdem, dass die Fernsehsender, die wir jetzt kennen, länger bestehen, als wir alle glauben. Mhm. Und das betrifft ARD, ZDF, aber genauso ProSieben, Sat.1, RTL, Vox, RTL2, all diese, ich sag mal, in der Relevanz weiter oben stehenden. Und bei der ARD meine ich natürlich die Regionalprogramme.
Mhm. Und das Interessante, Conny, ist ja, dass sich offensichtlich wirklich auch das Modell Kochshow im Fernsehen nicht wirklich abnutzt, oder?
Nee, das ist
nach wie vor sehr erfolgreich.
Ich bin ja immer noch sehr, sehr regelmäßig bei der Küchenschlacht.
Die Zahlen sind fantastisch.
Es ist so unglaublich. Es ist die erfolgreichste Kochsendung im deutschen Fernsehen.
Man kann es sich natürlich erklären, aber es ist doch eine interessante Entwicklung, dass die Leute das
ja, und
im Prinzip
toll,
so über so lange Zeit immer
weil
noch
natürlich
mögen.
Immer oft gesagt, ja, das ist ja eine Nachmittagssendung, irgendwie 14, 15, das sind halt nur ältere Menschen, die
das
auch die
halt.
Zeit
haben. Nein, junge Leute
es
immer
wird,
mehr.
Es ist unglaublich, sie schauen sich es eben in der Mediathek an, aber es sind immer mehr junge Leute, das Kochniveau ist gestiegen oft in der Küchenschlacht, das ist verrückt.
Und die Sendung sauber produziert, ne? Das muss man einfach sagen. Ich gucke manchmal, also ich gucke jetzt nicht regelmäßig Küchenschlacht, aber wenn ich mal reinzappe und so, dann bin ich, weil du sagst, das Kochniveau ist gestiegen, was kocht ihr da gerade? Ja. Sag mal, was ist denn da los? Ja? Und dann auch wirklich von, da passieren Fehler auch, klar. Ja. Aber es hat schon insgesamt echten Niveau. Ja, also wirklich ein Niveau.
Und es ist für mich immer noch, es ist keine Kochshow, es ist eine wirkliche Kochsendung, wo die Menschen, die es sehen, wirklich ganz viel mitnehmen, Inspiration. Viele, die durch die Küchenschlacht zum Kochen kommen und gespannt sind, was jetzt die Kandidatinnen da machen. Also ich finde es großartig und es ist eben auch, und da sind wir wieder auch Teamplayer, ohne dieses großartige Team bei der Küchenschlacht wäre es auch nicht so erfolgreich. Mhm. Es macht wirklich für mich auch jedes Mal wieder Spaß,
dahin zu kommen. Über Jahre, ich sage das mit allem Respekt, ich kenne ja die Firma, die es produziert, ja, über Jahre das so zu halten, das ist schon ein Knaller. Und insofern ist das
17 Jahre.
Er ist ein völlig verrückt und verdienter, ein absolut verdienter Erfolg.
Ja. Und die Lust am Kochen ist wirklich ein Trend, der sich immer weiter verbreitet. Und damit schließen wir jetzt mal wieder so ein bisschen oder schlagen den Bogen mal wieder so zur Kulinarik, Johannes. Ja. Wenn du selber am Herd stehen musst und
darfst,
und es hat sich Besuch angekündigt und du willst mal so ein bisschen auf die Tonne
die
hauen. Was gibt's dann? Was machst du? Was kannst du am besten?
Och, Johannes, was kannst du am besten? Das alles aufzuzählen würde. Quatsch. Erstmal für die Herangehensweise. Bei mir ist Kochen nicht nur am Herd stehen, sondern Kochen ist vorher überlegen, was es geben soll. Ich gehe selber einkaufen. Ich kaufe gerne ein. Ich lasse mir auch nicht gerne liefern. Ich gehe lieber selber einkaufen. Schnibbeln. Kochen. Küche aufräumen. Gehört dazu. Und wirklich auch bis wenn der Besuch weg ist, nachts spüle ich noch Gläser.
Dafür hat Conny Rüdiger.
Ja.
Der ist super in der Küche.
Ja, nein, das ist also wirklich, das gehört für mich alles zusammen. Und jetzt, was mache ich? Das Letzte, was ich gemacht habe, ich habe ja mal zwei Kochbücher rausgegeben, über die kann ich hier offen sprechen, die gibt's nicht mehr. Also die kann man nur auf eBay ersteigern.
Wie sagt man schon, im Antiquariat.
Ja, im Antiquariat. Ja, ich habe mal neulich welche mir nochmal besorgt, weil ich verschenken wollte als Gag. Und da sind eine Reihe von Rezepten, guten, auch von Cornelia drin. Was ich zuletzt gemacht habe, waren Fischstäbchen. Erinnerst du von...
Aus TK oder also, selbst gemacht?
TK, sag mal, was ist denn das? Ja, jetzt bringst du aber eine gewisse Schärfe rein hier. Ja, und da habe ich richtig, vorher schon, der Besuch war montags, und habe ich den, meinen Fischladen hat montags zu, deshalb habe ich samstags den Fisch geholt, da war ich schon so ein bisschen den 2 Tage im Kühlschrank lassen, aber geht, wenn man ihn aus der, also nicht im Plastik, sondern dann einfach so im Gemüsefach ging. Und die Fischstäbchen, das Besondere ist, ich musste auch Brot kaufen, weil ich brauche Graubrot dafür, was sehr dünn geschnitten ist und was man, was du wirklich mit dem Messer schwer hinkriegst und insbesondere wenn es frisch ist und was dann 2 Tage alt sein darf, damit es so ein bisschen fester ist. Und das ist dann praktisch, das oben und unten ist dann praktisch die Panade, also extrem dünn geschnittenes Graubrot und da kommt ein bisschen Senf drauf, ein bisschen Pfeffersalz und dann kommt der Fisch dazwischen und ich glaube im Originalrezept ist es Zander, ich mache es mit Seeteufel, ist dann einfach noch ein bisschen edler und keine Grätengefahr. Und dann schneidest du so in Fischstäbchenart so aus dem Graubrot das raus und dann schneidest du den Fisch so zurecht. Und dann habe ich dazu gemacht ein Kopfsalatpesto, was ich da oben drauf gemacht habe.
Ja, raffiniert.
Aber ganz easy zu machen. Viele denken ja, Pesto sei schwierig. Das ist eine Sache von am Ende 45 Sekunden.
Ja,
großartig. Also, brauchst du einen guten Mixer.
Ja, das kannst du mit dem Zauberstab machen. Das drückst du einfach klar. Ganz easy. Genau. Also das ist echt kein Problem. Und dann kannst du gucken, mache ich da wirklich noch ein paar Spinatblätter rein oder Basilikum oder mache ich es mit Mandeln oder Pinienkernen oder wie viel Parmesan mache ich rein und Olivenöl und also es schmeckt einfach immer gut. Ich mache immer ein bisschen mehr, weil ich am nächsten Tag Spaghetti mit dem Pesto mache.
Ja, großartig.
Und interessanterweise
also Kochsalat. Also auch noch ein guter Resteverwertung.
Natürlich. Nein, wirklich. Ja, das ist. Und das macht mir total
Pesto
Spaß.
Pesto ist sowieso immer gerne in größerer Menge. Ja, wieder mit Öl aufgefüllt, kannst im Kühlschrank locker 2 Wochen genau. halten.
Also wenn du es dann kalt stellst, das wird natürlich fest und das ist ja auch schön, weil du dann so einen Klacks auf diese Fischstäbchen drauf machst. Und dann kannst du dazu, entweder machst du es eher gemüsig, kommt drauf an, was du sonst an dem Abend isst, dann würde ich Fenchel, Paprika, Karotte, da so irgendwie in der Welt mich bewegen. Aber die würde ich garen, glaube ich, im Dampfgarer und dann nochmal in der Pfanne so ein bisschen anziehen mit ein paar Gewürzen. Mhm. Und manchmal aber auch dann, immer wenn Sportler zu Gast sind oder Nachwuchs, wenn Kinder mit ihren Partnern da sind, dann haue ich schon nochmal so ein paar kleine Kartoffeln, die ich erst koche und dann einfach so zerdatsche in den Ofen, ein bisschen Olivenöl rüber, ja. Später
Rosmarin. Smash Potatoes.
Ja, ist lecker. Ist einfach lecker, wenn die so ein bisschen Crunch und wenn du da Leistungssportler zu Gast hast, die musst du ja irgendwie abfüllen. Da kommst du mit Fenchel nicht weit.
Ja, und, du bist ja arm, wenn du so viel Seeteufelfischstäbchen machen musst.
Ja, ganz genau. Also, das ist dann auch ein Faktor. Nee, und dann ein leckeres Getränk dazu. Und das finde ich schon, das macht mir Spaß. Also das habe ich zuletzt gemacht. Krass. Ich wollte damit nur schildern, Kochen ist für mich, zum Glück muss ich nicht jeden Tag für eine ganze Familie, so sehr ich meine Kinder liebe, bitte nicht falsch verstehen, kochen, sondern kann zu ausgewählten Zeiten mir die einladen.
Ja, aber das ist ja auch das Gemeine, dieses tägliche Kochen für Family und Kids ist ja undankbar.
Entschuldigung, und dann noch unter Kostendruck, ja, nicht vergessen, dass man natürlich, ist nochmal was anderes.
Und irgendjemand
Seeteufel kaufen ist nochmal was anderes.
Ja, und sagt so, oh nee, gibt schon wieder das.
Ja, isst auch nicht jeder alles und so. Mhm. Aber es gibt ein paar Sachen, die gut zu machen sind und dieses, was du eben gesagt hast mit Resteverwertung, das ist mir schon wichtig. Also wegschmeißen tue ich total ungern. Ich kann Brot zum Beispiel gar nicht wegschmeißen, da bin ich echt schlecht drin. Und wenn Brot mal zu lange bei mir war und die entsprechenden äußeren Erscheinungsformen darbietet, ärgere ich mich über mich selbst. Das ärgert mich.
Ich kann auch ganz schlecht Lebensmittel wegschmeißen.
Ja, also insbesondere Brot. Ich kann gar nicht, ob das irgendwie...
Wisst ihr, dass wir über 75 Kilogramm Lebensmittel pro Person pro Jahr wegschmeißen in Deutschland? Das ist Hammer, ne?
Extrem. Anderes Gericht, ich fasse das jetzt natürlich viel kürzer.
Aber man merkt schon, er steigert sich rein. Ne?
Also eine Freundin mal gezeigt, Mayonnaise Chicken. Das klein gewürfelt ist, nimmst du Biohühnchen. Ja, Mayonnaise ist natürlich übertrieben. Aber du machst es dann in diesem Maismehl, wälzt du das so ein bisschen, weil das ein bisschen feiner ist. Und brätst das an, so leicht kross, lässt es dann kalt werden, ganz egal, dann machst du ein bisschen Basmati-Reis, mal extra. Und jetzt kommt diese Mayonnaise-Geschichte. Das ist tatsächlich ein bisschen Sojasauce und ein bisschen von dieser Fischsoße, weil die ja wirklich diese asiatische Geschmackswelt so ein bisschen dir eröffnet. Pfeffersalz und eben tatsächlich Mayonnaise. Ja, und dann kommt ganz viel Lauch und Schnittlauch und ein bisschen Zwiebel, also wirklich ein Berg. Und das lässt du einfach runterdampfen in der Pfanne. Und dann bindest du das mit dieser Soße, die ich eben geschildert habe. Und dann legst du diese knusprig gebratenen Hühnchenwürfel da rein, in Maismehl, ausgebacken. Und dazu dann eben dieser Basmati-Reis. Und,
so,
und dann,
geil.
Ganz geil. Also richtig, richtig yummy.
Klingt echt richtig
yummy, geil. Yummy, yummy, yummy. Und da mache ich dann zum Beispiel immer sehr viel Reis, weil ich weiß, am nächsten Tag Fried Rice.
Geht immer.
Und da ist immer was im Kühlschrank. Tomate, irgendein bisschen Lauch noch und dann ein kleines Gemüse rein. Fried Rice. Und dann haue ich mir zwei Eier oben drauf und das wird auch gerne genommen.
Das war im Übrigen meine Entdeckung der letzten Wochen. Ganz simpel, ein Reiskocher. Ich habe nie einen Reiskocher besessen, sondern ich habe es immer ganz normal in einem Topf gemacht.
Oh, geht doch gut im Topf.
Bin ich nicht begabt. Kocht mir jedes Mal über, wasche ich nicht lang genug, ja, damit die Stärke weg ist und so weiter.
Du weißt, man kann die Temperatur einstellen.
Nee, ist richtig, Johannes. Danke. Nein, ich wollte einfach nur Werbung machen für Reiskocher. Weil
Also dann mache ich Werbung für Töpfe. Gibt es einen ganz einfachen Trick, weil man die Leute immer nicht wissen, wie viel Wasser man nimmt. Einfach den Reis rein und dann ein Fingerglied sozusagen, wirklich mit dem Zeigefinger rein und ein Fingerglied drüber.
Ja.
Wasser, das ist genau die richtige Menge.
Sollte noch nicht,
20 Minuten.
Sollte noch nicht kochen, das Wasser, zur Anmerkung, wenn man das macht.
Wenn man den Test macht, sollte es noch nicht kochen. Den Test bitte nicht im kochenden Wasser.
Johannes, ich glaube, das Ziel ist erreicht. Ziel einer jeden Podcast-Folge ist es,
dass man Hunger hat.
Sich mindestens einmal einzuspeicheln. Ja. Und das haben wir jetzt eben, glaube ich, geschafft. Vielen, vielen Dank. Das war
schon vorbei?
Wir quatschen schon über eine Stunde.
Krass, oder? Das ging so schnell.
Ja.
Lustig.
Weil es ein wirklich tolles Gespräch war mit dir. Ganz, ganz herzlichen Dank von uns.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Ja. Toll, dass du da warst.
Ja. Gibt es was zu essen?
Wir gucken mal, was wir in der Küche von Conny jetzt finden. Wir sitzen
aus dem
ja
Reiskocher.
Quasi.
Reste aus dem Reiskocher.
Es gibt auf jeden Fall.
Stimmt.
Mein druckfrisches Kochbuch für dich.
Oh, vielen Dank.
Viele Pasta-Rezepte und das habe ich auch schon signiert.
Wow.
Für dich natürlich auch gleich.
Hey, sag mal,
Polettos Pasta Passion.
Wann kommt's raus?
Das ist ja auch haptisch.
Am 7. November.
Das schmeichelt ja der Hand.
Mhm.
Das ist ja wie in Stoff eingebunden.
Also war ein bisschen geizig, ist nur vorne ein Handschmeichler, hinten ist wieder alles normal. Ja. Aber so ist das in der heutigen Zeit.
Verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Könnt ihr gleich nach der Sendung mal reinschauen. Da gibt es den Link, wo es das neue Buch von Frau Poletto zu kaufen gibt. Das war der kurze Werbeblock. Wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Macht's gut und ganz, ganz vielen Dank, Johannes, an dich.
Ja, eine Sache noch, wegen italienischer Küche. Bei mir Renaissance einer Nudelsorte zuletzt. Ich habe die Paccheri wieder entdeckt.
Oh, toll. Hier, da ist ein tolles Rezept, Paccheri à la Wodka.
Ja?
Richtig gut.
Paccheri wieder entdeckt, weil das...
Da finde ich aber den Wodka-Aspekt viel interessanter.
Ja.
Eine gute Mischung aus Pasta und eben Soße. Also, ja, ich finde
Paccheri auch sehr gut.
Noch interessanter ist folgende Geschichte.
Ich glaube, es muss dringend einen zweiten Teil geben. Also, wenn du mal wieder Zeit hast, Johannes, du bist herzlich willkommen.
Danke für das Geschenk und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Tschüss.